Herzlich willkommen zur 13. Folge des Manaentzug Podcast. Ich bin der Jakob und beim Manaentzug Podcast geht es um Magic the Gathering mit Fokus auf Commander. Es sind schon wieder Kommentare eingetroffen, was mich sehr freut und auf die ich auch gerne wieder eingehen möchte. Denn zur 11. Mana-Entzug-Folge Magic 2023 Jahresvorschau schreibt Syro55: Danke erstmal für das Video. Auch wenn ich seit circa 8 Jahren nicht mehr spiele bzw. kaufe, schaue ich immer mal wieder, was es so Neues bei Magic gibt. Aber letztes Jahr fand ich die Warhammer 40k Commander Decks so interessant, dass ich mir das Necron-Deck geholt habe. Und je nachdem, wie es wird, sicherlich dieses Jahr ein Deck oder ein Display von Herr der Ringe-Set. Ja, also das Warhammer 40k war auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut gemacht. Es ist wahrscheinlich aus meiner Sicht eine der besten, wenn nicht das beste Commander-Produkt, was bisher Wizards of the Coast gemacht hat. Einfach weil die ganzen Karten in den Stilen auch umgewandelt worden sind, entsprechend zu Warhammer 40k, was wirklich, wirklich gut gemacht war. Und ja, Herr der Ringe, wie gesagt, das ist das Set, da bin ich jetzt schon, das wird das Set, auf das ich mich am meisten freue dieses Jahr. Dann zur 12. Mana-Einzugfolge, die 10 besten Reprints aus Dominaria Remastered für Commander, schreibt Nugetto Spaghetto. Schöner Name. Habe mir heute einen Collector Booster und 3 Draft Booster gekauft und Vampiric und Worldly Tutor, Ursas Incubator, Foil, Sylvan Library, Full Art und Legacy Weapon gezogen. Noch nie so lucky gewesen. Ich werde die Karten mal kurz einblenden im Video nebenbei, aber ja, sehr, sehr gute Ausbeute. Auf jeden Fall hat sich das wahrscheinlich auch finanziell gelohnt, weil die Karten ja auch einfach auch sehr teuer sind. Auf jeden Fall Glückwunsch. Auf Sylvan Library, Full Art bin ich auf jeden Fall neidisch. Da die Karte würde ich auch gerne ziehen. Ich mache ja ein Dominaria Remastered Collector Box Opening. Wenn ihr diese Podcast-Folge hört, sollte das Video schon online sein, also ein paar Tage vorher online gekommen sein, denn heute ist der 13.01.2023, wo ich das Ganze hier aufnehme. Und ich werde morgen oder übermorgen versuchen, das dann aufnehmen zu können mit dem Video. Und ich möchte auf jeden Fall das Opening vor dem Podcast rausbringen, einfach, dass das nicht alles zugleich auf die gleiche Zeit fällt und dass es halt nicht jetzt irgendwie über eine Woche später erst kommt, als es Release war. Darauf könnt ihr euch freuen. Das heißt, wenn ihr das jetzt hört und habt dann nach der Podcast-Folge noch Bock, geht gerne auf den YouTube-Kanal von Mana Entzug und schaut euch gerne das Opening an. Dann schreibt auch noch Amazing Chest Ahead: Freue mich besonders auf die Karte Arboria. Einfach, weil das so eine seltsam eigenartige Karte ist. Hätte nicht gedacht, dass sowas nochmal gedruckt wird. Bin schwer am Überlegen, wo man sie spielen könnte. Vielleicht Kalamax oder Kenrith mit Zirda als Companion? Falls wer Ideen hat, gerne her damit. Ich tue noch mal kurz vorlesen, was Arboria genau macht. Und zwar ist es eine Weltenverzauberung mit, für 2 farblose und 2 grüne. Und sagt, Kreaturen können einen Spieler nicht angreifen, es sei denn, jener Spieler hat in seinem letzten Zug einen Zauberspruch gewirkt oder eine bleibende Karte, die kein Spielstein ist, ins Spiel gebracht. Ja, wenn ihr Ideen habt, haut's raus, schreibt's in die Kommentare, kommt auf den Mana-Entzug Discord und gebt ein paar Tipps, weil mich würde es auch interessieren, wo man die sehr gut spielen könnte. Aber weiterhin schreibt Amazing Chest Ahead: Zweite großartige Karte ist Entomb oder Einbuddeln. Grandiose Übersetzung, da überlege ich mir fast, die deutsche Version zu holen, ja? Gebe ich dir recht. Das Artwork von Seb McKinnon eingebettet in das alte Kamen-Raten-Design sieht unbeschreiblich gut aus. Stimmt, die Karte hatte ich auch gar nicht in meiner Top 10 drin, aber die ist natürlich auch sehr teuer schon geworden inzwischen. Ich glaube, die hat da auch schon so 25 bis 30 Euro schon erreicht. Und es ist natürlich super schön, dass diese Karte auch reprintet worden ist. Und ich muss dir wirklich recht geben, im alten Rahmen hat das schon echt viel Charme. Schaut sehr, sehr cool aus. Für die Leute vielleicht nochmal zur Erklärung: Einbuddeln oder Entomb. Ein schwarzes ist ein Spontanzauber und sagt, durchsuche deine Bibliothek nach einer Karte, lege sie auf deinen Friedhof und mische danach. Also man sucht sich einfach eine Karte, legt sie in den Friedhof und man hat andere Möglichkeiten, die dann wieder günstig aus dem Friedhof ins Spielfeld zu cheaten. Weiter geht's mit Spaßiges. Ich bin ein bisschen am Rumprobieren auf YouTube, was ich da alles für Optionen habe. Ich hatte eigentlich angefangen, so ein bisschen Content Creation, würde ich mal fast sagen, auf Instagram zu machen mit einem anderen Kanal oder einem anderen Account. Und ich habe dann aber gefunden, auf YouTube gibt es ein paar interessante Möglichkeiten, was man noch nebenbei machen kann, zum Beispiel Shorts. Das sind dann Videos, die in Hochformat auf dem Handy schöner zu schauen sind, so ein bisschen wie Reels auf Instagram. Und da habe ich auch vor, in nächster Zeit ein paar weitere Booster-Openings hochzuladen. Auf jeden Fall habe ich noch ein weiteres Tool gefunden, was ich ziemlich spannend fand, und das war Umfragen auf YouTube. Das heißt, man kann einfach dann eine Art Post machen auf YouTube. Und mir war nicht mal klar, dass sowas vielleicht auch eher angenommen wird. Aber auf jeden Fall habe ich eine Umfrage dazu gemacht, weil die Frage öfter mal aufkommt, wie viele Board Vibes spielt ihr so in euren Deck-Commander-Decks? Und da haben sogar 17 Leute abgestimmt, zumindest bis zum Zeitpunkt von jetzt. Und ich hatte als Auswahlmöglichkeit keine, da hat auch keiner dafür gestimmt. 1 bis 2, das waren jetzt 53%, die gesagt haben, 1 bis 2 Board Vibes in einem Deck. Und 3 bis 5 haben 47% gesagt und mehr als 5 spielt keiner. Also das spiegelt auch so ein bisschen das wieder, wie es in meinen Decks ist und wie ich es auch weiß von Freunden. Es gibt, wie gesagt, immer Ausnahmen zu der Regel. Beispielsweise in einem Planeswalker, also sagt man ein Super Friends Deck, würde man wahrscheinlich auch mehr Board Vibes spielen, damit man eben seine Planeswalker beschützen kann. Und dazu hat auch der Amazing Chest Ahead wieder kommentiert. Finde ich sehr schön übrigens, dass so viel kommuniziert wird. Das gefällt mir. Und zwar schreibt er, mein Sweet Spot sind 3 bis 5 Board Vibes. Früher meist so 4 bis 5, mittlerweile mehr so 3. Habe also die Anzahl der Board Vibes reduziert, einfach aus dem Grund, dass sich Spiele dann nicht mehr so lange ziehen. Kommt auch das Meta bzw. die Spielgruppe an. Je nach der Gruppe gibt es eben Decks, die mit der kritischen Masse, Synergien, ihrer Karten oder mit Kombos gewinnen. Ersterem kommt man schwer nur mit Einzelstörungen bei, da die entfernte Karte von der nächsten ersetzt wird. Ein Blood Artist beispielsweise gegen einen Solarboard Cutthroat, da helfen also Vibes mehr. Bin ich hingegen in einer Gruppe mit Kombos unterwegs, hilft mir der einzelne Zerstörer mehr, da der Blood Artist Teil einer Kombo ist und mit seinen Swords to Plowshares komplett aus dem Spiel genommen wird. Also das ist auf jeden Fall der Fall, dass man immer sich ein bisschen der Spielgruppe anpassen muss. Das ist einfach so. Und die Tendenz geht einfach dahin, dass man eher einzelne Dinge entfernen möchte als alles, weil man sich selber im gegebenen Fall eben auch trifft. Dann als nächsten spaßigen Punkt habe ich eine Anfrage bekommen wegen über direkte Nachrichten, also Direct Messages über Instagram. Und zwar, ich höre auch viele Magic-Podcasts im deutschsprachigen Raum vor allem und ich höre auch unter anderem Commander Amateur, denn der wird gemacht von Matze. Und da wurde ich gefragt zu der Podcast-Folge 85, also die letzte, die er Standpunkt heute rausgebracht hat, zu dem Thema Decks umbauen oder auflösen, ein Erklärungsversuch, wie ich das dann so sehe. Und ich dachte mir, ich packe das jetzt mal einfach so rein als meine Gedanken dazu, aber falls euch das interessiert, dass ich dazu auch vielleicht ein bisschen länger recherchiere, schaue, was genau für Optionen es so gibt, schreibt es mir gerne in die Kommentare oder kommt auf den Discord oder wie auch immer. Kontaktiert mich einfach und sagt, dass ihr es euch wünscht. Ich bin mal durchgegangen, wie viele Decks ich ungefähr schon zerlegt habe, also quasi auseinandergenommen habe für andere Decks oder weil sie mir einfach nicht mehr gefallen haben. Und das waren 6 oder 7 Decks. Ich habe aber aktuell schon 21 Commander-Decks aktuell. Die Karten teilen sich teilweise zwischen den Decks. Also ich habe dann, weil ich dann bestimmte Karten doch spielen möchte und sie nicht noch extra bestellen will, habe ich dann so ein Zettelchen drin und irgendeine Platzhalterkarte und dann steht der Name der Karte drauf. Und dann muss ich es halt wieder umtauschen, falls ich das Deck dann mal zwischendurch spielen möchte. Aber wann baue ich Decks auseinander? Bei mir ist eigentlich der Zeitpunkt für ein Deck auseinanderzubauen, wenn ich sage, es macht mir nicht so viel Spaß, das Deck zu spielen. Das kam schon ein paar Mal vor. Bestes Beispiel, es gab ein Morph-Deck, ich glaube in Commander 2019. Das war ein reines Morph-Deck. Das heißt, eine Kreatur kann, also du kannst quasi diese Morph-Karte für 3 farblose Mana spielen, dann kommt sie verdeckt ins Spielfeld. Und für die Kosten, für die Morph-Kosten kann man sie ja eben umdrehen und dann gibt es bestimmte Effekte. Und Kadena, so heißt der Commander dazu, sagt dann, aus dem Kopf gesprochen einfach nur, der kostet, glaube ich, Sultai und zwei, also grün, schwarz, blau und zwei Mana. Ne, ein Mana, glaube ich, sogar nur vier Mana. Und man kann eben einmal pro Zug diese Kosten quasi kostenlos spielen, also diese drei farblose Mana darf man eben halt einmal kostenlos spielen und dann zieht man eine Karte, wenn eine verdeckte Kreatur ins Spielfeld kommt, irgendwie so in der Richtung. Auf jeden Fall ist es halt mega, ja, man muss immer schauen, was für Karten habe ich da überhaupt liegen, dann dreht man die verdeckten Karten um, ach, das habe ich da liegen, das hilft mir jetzt gar nichts. Und wenn dann irgendwas passiert, worauf man reagieren könnte, vergisst man, dass man diese Karte hatte. Und das war dann so ein Punkt, wo ich sagte, irgendwie macht mir das keinen Spaß, immer wieder unter die Karten drunter zu schauen und schauen, kann ich jetzt irgendwas machen oder kann ich nichts machen? Das ist eigentlich so der Hauptgrund, warum ich Decks auseinanderbaue. Oder weil ich Decks wirklich sehr, sehr lange nicht mehr gespielt habe und mir sicher bin, dass ich sie auch nicht mehr spielen werde. So, dann aber kommen wir jetzt zum Thema der Folge und zwar, wann ist der beste Zeitpunkt, um Einzelkarten zu kaufen? Natürlich kann man jetzt einfach Gesetz der Natur sagen, Preisentwicklung wird natürlich dadurch ermittelt, wie das Angebot ist und wie die Nachfrage ist. Aber das ist ein bisschen zu einfach. Sonst könnte man auch sagen, dass die Seltenheit schon automatisch bestimmend dafür ist, wie teuer eine Karte ist. Das heißt, häufige Karten oder Commons müssten dann auch deutlich günstiger sein als Mythics, also überaus seltene Karten. Und dem ist mitnichten so. Magic the Gathering ist ein Sammelkartenspiel. Und da liegt die Betonung ganz klar auf Spiel. Das heißt, die Seltenheit einzelner Karten heißt nicht, also wenn eine Karte überaus selten ist, also wirklich auch nicht häufig existiert, heißt das nicht automatisch, dass die Karte auch teuer ist. Und dann muss man auch sagen, also es gibt viele Leute, die sich mit dem Thema MTG Finance beschäftigen, also quasi das, ja, mit den, wie kann ich Karten günstig kaufen oder was auch verschiedene Ziele eben sein mögen. Aber ich habe das irgendwo auf Reddit letztens gelesen, ich habe es nicht mehr direkt gefunden, aber auf jeden Fall sinngemäß war das Zitat so, MTG Finance ist keine Investmentstrategie, sondern eine Kostenreduktionsstrategie. Es geht nicht darum, dass man hart spekuliert und dann irgendwie in 5 Jahren mal 10 gemacht hat und dann verkauft, sondern den allermeisten Menschen, die irgendwie involviert sind mit Magic the Gathering, geht es darum, dass sie eine Karte nicht kaufen und dann nach 2 Monaten gibt es einen Reprint und die Karte ist auf einmal die Hälfte wert. Ich habe dazu ein Beispiel dazu. Ich habe mir Ruinen der Akademie gekauft und zwar Ruinen der Akademie, nochmal zur Verinnerlichung, ist ein legendäres Land. Es tappt für ein farbloses oder für blau und ein farbloses kann man es tappen. Und sagt, lege eine Artefaktkarte deiner Wahl aus deinem Friedhof oben auf deine Bibliothek. Und die Karte ist einfach an sich schon ziemlich gut. Und ich wollte die immer, ich habe die bei einem Kollegen immer mal gesehen. Und der hat dann immer seine richtig guten Artefakte wieder zurück auf aufs Deck gelegt und konnte das dann mehrmals nutzen. Und ich fand das mega, mega cool. Und habe immer so gehadert, kaufe ich mir jetzt die Karte, kostet relativ viel. Und habe mir immer gesagt, okay, ich kaufe mir jetzt diese eine Karte. Und dann habe ich sie 2019 für 21 Euro gekauft. Ja, und nicht mal ein Jahr später gab es dann einen Reprint in Double Masters 1 Mitte 2020 und die Karte war auf einmal nur noch 5 Euro wert. Und das ist eigentlich das große Feel-Bad, der große Feel-Bad-Moment, wenn man dann eine Karte bestellt hat und nach ein paar Monaten wird sie halt neu gedruckt und du denkst dir so, ja, hätte ich halt die paar Monate noch gewartet, dann würdest du jetzt nicht so scheiße fühlen. Aber gut, ich meine, das gehört dazu. Was ich zumindest für mich immer dazu sagen will eigentlich, ist, dass ich mir die Karten zum Spielen kaufe. Also ich kaufe mir die Karten jetzt nicht, weil ich sie im Ordner liegen habe oder weil ich einfach sage, ich will darauf spekulieren, sondern in 99,9% der Fälle will ich mit den Karten spielen, deswegen bestelle ich sie mir. Und da muss man weiter schauen, auf welche Faktoren beeinflussen denn den Preis von Magic-Karten. Und da habe ich für mich persönlich zumindest so 3 Hauptfaktoren gefunden, die Preise beeinflussen bei Magic-Karten. Und der erste, und ich denke mal, das ist eigentlich der wichtigste Punkt von allen, ist, wie spielstark ist eine Karte? Wenn eine Karte extrem gut ist, dann treibt das den Preis. Ist die Karte eine häufige Karte, die häufig vorkommt, aber trotzdem extrem gut ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr hoch, dass die Karte einen gewissen Preis halten wird. Ein Negativbeispiel, es gibt auch Karten, die günstiger werden, die aber früher mal sehr, sehr stark waren, weil einfach die Karten, die neu dazukommen, immer besser werden. Das kann natürlich auch passieren, aber so ein bisschen als ersten Hauptfaktor kann man sagen, wie, wenn eine Karte sehr, sehr, sehr stark ist, dann ist das ein Indikator, also ist es ein treibender Faktor für den Preis der Karte. Den zweiten Hauptfaktor, den ich mir so aufgeschrieben habe, ist, in wie vielen Formaten ist diese Karte legal? Und das ist vor allem deswegen relevant, weil wenn eine Karte jetzt beispielsweise nur in Commander legal wäre, würde das den Preis von Karten nicht so stark beeinflussen, wie wenn es in einem Turnierformat wie Pionier, Modern oder Legacy sehr stark ist. Weil in Commander brauchst du eben nur eine Karte, weil du ja nur eine gleiche Karte pro Deck spielen darfst. Und in den Turnierformaten, wenn eine Karte sehr, sehr gut ist, dann spielt man sie bis zu viermal in einem Deck. Und in je mehr Formaten sie dann auch noch legal ist, also sagen wir jetzt in Modern und in Legacy, dadurch treibt es dann noch mehr den Preis, weil es mehrere Formate gibt, die eben Zugriff auf diese Karten haben und nicht jeder spielt jedes Format. Das heißt, es gibt vielleicht Leute, die spielen nur Legacy. Das heißt, die wollen auf jeden Fall ein Playset von der Karte haben. Und dann kann das natürlich auch sein, dass es dann in Modern welche gibt, die sagt, ich will die nur Modern spielen und die dann auch ein Playset brauchen. Genau. Also, und der dritte Punkt, der mir so eingefallen ist, wie verfügbar ist denn eine Karte? Und das hat viele oder mehrere unterschiedliche Punkte, die man betrachten sollte. Erstens, wie selten ist die Karte? Ich habe vorhin gesagt, dass Seltenheit nicht gleich Preisentwicklung ist, aber es hat trotzdem Einfluss drauf. Also wenn eine häufige Karte, also eine Common, sehr stark ist und dann ist sie wahrscheinlich trotzdem günstiger als eine sehr, sehr starke seltene Karte. Klar. Also das ist so der eine Punkt. Dann auch noch relevant ist, wann war denn der letzte Druck der Karte? Ist die Karte, die noch in aktuellen Standard-Rotation drin, also quasi eine Karte aus den letzten 1 bis 2 Jahren, so ungefähr gesagt? Oder ist es eine Karte, die schon vor 10 Jahren gedruckt worden ist und seitdem nicht mehr? Das macht natürlich auch einen großen Einfluss darauf, hat einen großen Einfluss darauf, wie teuer eine Karte ist. Dann als nächstes, was für ein Produkt ist es? Ist es ein Master-Set? Ist es ein Draft-Set? Ist es ein vorgebautes Commander-Deck? Also je nachdem, aus welchen Art von Produkten es kommt, kann das auch nochmal einen Unterschied machen. Erstens mal werden manche Produkte nicht so häufig gedruckt wie andere. Darauf komme ich auch später noch. Und das nächste ist, wenn natürlich genau weiß, dass ich in diesem einen Deck, also in diesem vorgebauten Commander-Deck zum Beispiel, ein Dockside Extortionist drin ist. Ja, dann vor allem, wenn das noch in Print ist, sag ich mal, also quasi auch noch gut verfügbar ist, dann kauft man sich einfach das gesamte Deck. Man hat bestimmt auch noch ein paar andere gute Karten, die dabei sind. Das wäre zumindest eine Option. Ja, und natürlich die Größe der Druckauflage als letzter Teilpunkt natürlich auch noch unheimlich wichtig dafür. Und eben die Punkte, wie spielstark ist die Karte, in wie vielen Formaten ist sie legal und wie verfügbar ist die Karte, ist meiner Ansicht nach die Hauptpunkte, die den Preis entscheiden von einer Karte bei Magic. Aber wann ist denn jetzt der beste Zeitpunkt, Einzelkarten zu kaufen? Und das kann man leider nicht pauschal beantworten. Ihr müsst auch euch sicher sein, oder ich will euch versichern, das ist keine Beratung, das ist keine Empfehlung, das ist nur mein persönlicher Eindruck von dem, was ich über die letzten Jahre gesammelt habe, wann so Zeitpunkte sein könnten, wann man Einzelkarten günstiger bekommt. Aber das ist auf jeden Fall man kann das nicht immer sagen. Also es ist quasi, soll keine Empfehlung sein, einfach nur mein Eindruck. Und zwar muss man bei dem Zeitpunkt, wann man eine Karte kaufen soll, auch nochmal unterscheiden. Und zwar zwischen neuen Karten und Reprints. Und ich gehe erstmal auf die neuen Karten ein. Und dabei muss man auch nochmal so eine kleine Abstufung machen. Auf jeden Fall handelt es sich um eine neue, gespoilerte Karte, die noch nicht erschienen ist. Oder ist es eine Karte, die vielleicht kurz, jetzt gerade am Rauskommen ist, sagen wir, es ist Pre-Release, oder sind schon 2 Wochen vergangen. Und ich gehe eher darauf ein, Vorbestellerbereich, also quasi eine Karte, die noch nicht rausgekommen ist. Und dieser Teil ist relativ große, eigentlich nur Spekulation. Ich meine, man sieht die Karte, jeder hat die gleiche Information, jeder weiß, was die Karte tut, man kann sich es einfach durchlesen, aber man kann am Ende vielleicht nicht unbedingt voraussagen, in welchen Formaten bestimmte Karten wirklich gut und ja, stark werden. Es gibt da unendlich viele Beispiele. Auch aus dem letzten Jahr zum Beispiel kann ich sagen, was unterschätzt wurde und wo ich zum Beispiel das so genau weiß, ist, weil ich letztes Jahr so um die Zeit von Streets of New Capenna von dem Set angefangen habe, den Podcast vorzubereiten und auch schon so eine Art Set-Review geplant hatte und hatte dann schon Karten ganz genau angeschaut, ob ich die denn spielen würde und ob die interessant sind. Und da gibt es dann beispielsweise den Aktenvernichter. Der kostet ein blaues und ein farbloses, hat 1-3, ist Kreatur, Vogel, Berater, hat Fliegen und sagt, immer wenn ein Spieler seinen zweiten Zauberspruch innerhalb desselben Zuges wirkt, intrigiert der Aktenvernichter. Das heißt, ziehe eine Karte und wirf dann eine Karte ab. Falls du eine Nichtlandkarte abgeworfen hast, lege eine +1/+1 Marke auf diese Kreatur. Und ich erinnere mich auf jeden Fall daran, wie ich diese Karte mir angeschaut habe und dachte, für Commander ist das natürlich total krass, weil es gibt 4 Spieler am Tisch und es wird immer mal einen Zug geben, wo jemand 2 Zauber spielen würde. Und habe mir die Karte vorbestellt für 30 Cent. Ja, jetzt kostet die Karte 26 €, aber das konnte natürlich keiner wirklich vorhersagen, sonst wäre die Karte ja damals schon teuer gewesen. Das ist im Prinzip so unter dem Radar geflogen. Und da gibt es natürlich auch einige weitere Beispiele, aber es gibt auch genau den anderen Fall. Und zwar überschätzt und was ich noch ein bisschen so bezeichnen würde als Hype. Ich erinnere mich zum Beispiel daran, wie ich den Mana-Gestalt Höllendrache in Innistrad Blutroter Mond, also Innistrad Crimson Vow, gezogen habe. Lest mal kurz vor, was der macht. Mana-Gestalt Höllendrache kostet 2 und 2 Rot, also 4 Mana, ist 4/4, eine Kreatur, Drache, fliegend. Und sagt, immer wenn du einen Nicht-Kreatur-Zauberspruch wirkst, erzeuge einen XX-roten Drache-Illusion-Kreaturspielenstein mit Flugfähigkeit und Eile, wobei X gleich der Menge Mana ist, die ausgegeben wurde, um den Zauberspruch zu wirken. Schicke den Spielstein zu Beginn des nächsten Endsegments ins Exil. Und die Karte, ich erinnere mich deswegen daran, weil es die teuerste Karte aus dem Set zum damaligen Zeitpunkt war und ich die im Pre-Release aufgemacht hatte und die war um über 15 € wert. Ich weiß, vielleicht sogar 18 €, müsste ich nochmal nachschauen. Und jetzt kostet sie um die 4 €. Das heißt, die Karte war also wirklich überschätzt. Man hat vielleicht gedacht, die Karte ist in Turnierformaten extrem gut und war es am Ende dann doch nicht so stark. Aber das kann sich alles auch wieder ändern. Das heißt, man hat jetzt die Möglichkeit, Karten zu kaufen bevor die Karten überhaupt rauskommen. Man weiß aber noch nicht, ob die Karten wirklich spielstark sind. Und ich gebe zumindest mal so einen Tipp, wie ich das immer mache. Also ich habe ja schon erwähnt, ich habe 21 Commander-Decks. Und bei mir ist es immer wichtig, dass die Decks sich, oder fast alle Decks unterscheiden sich fundamental in dem, was sie tun. Also ich habe zum Beispiel ein Mill-Deck. Ich habe ein +1/+1 Markendeck. Ich habe ein Voltron-Deck. Ich habe ein Spielstein-Deck. Also ich habe viele verschiedene Strategien. Und wenn ich mir ein Set anschaue, überlege ich mir immer, okay, könnte die Karte was sein für mein Deck? Und das heißt, ich muss auch jede Karte ein bisschen genau anschauen. Und bei mir rattert es dann immer direkt im Kopf, ach, die Karte wäre cool für das Deck. Ist die Karte überhaupt gut? Und da ist eigentlich ganz gut, wenn man sich Karten aus seinem aktuellen Deck anschaut und schaut, ob es Karten gibt, die was Vergleichbares machen. Und dann schauen, ob die neue Karte viel besser ist oder genauso gut oder schlechter. Und wenn man der Ansicht ist, sie ist viel, viel besser als die Karte, die man schon drin hat, wäre es natürlich ratsam zu schauen, ja, wie viel kostet denn die Karte, die ich schon drin habe? Ist sie teuer? Ist sie günstig? Und das ist immer so der Punkt, wo ich mich so ja, ein bisschen daran orientiere. Also beispielsweise habe ich in meinem Brudiklatt-Deck eine Karte, die heißt Top der Ingenieurin, kostet 2 und rot, hat 1-3, ist ein Kreatur, Mensch, Handwerker und sagt, wenn die Top der Ingenieurin ins Spiel kommt, erzeuge einen 1-1 farblosen Top der Artefakt-Kreaturen-Spielstein mit Flugfähigkeit. Und Artefakt-Kreaturen, die du kontrollierst, haben Eile. Und die Karte habe ich drin und habe dann zu New Capenna, nicht New Capenna, sondern zu Kamigawa Neon Dynasty, zu dem Set, genau, habe ich die Karte in den Spoilern gesehen, und zwar die Fabel vom Spiegelzerbrecher. Ja, und die Fabel vom Spiegelzerbrecher sagt, erzeuge einen, also ist eine Sage, also Verzauberungssage für 2 und Rot, Und sagt im ersten Kapitel, erzeuge einen 2-2 roten Goblin-Schamane-Kreaturenspielstein mit immer, wenn diese Kreatur angreift, erzeuge einen Schatzspielstein. Das zweite Kapitel sagt, du kannst bis zu 2 Karten abwerfen, falls du dies tust, ziehe entsprechend viele Karten. Ja, und in der dritten Sage schickt man das eben ins Exil und bringt es transformiert unter seine Kontrolle ins Spiel zurück. Und dann ist es eben eine 2-2 Verzauberungskreatur, Goblin-Schamane, und das tut für einen Mana tappen und tappen. Erzeuge einen Spielstein, der eine Kopie einer anderen nicht-legendären Kreatur deiner Wahl ist, die du kontrollierst, außer dass er Eile hat. Opfere ihn zu Beginn des nächsten Endsegments. Ja, und wenn man das vergleicht mit der Top der Ingenieurin, es macht halt einfach alles, was mein Commander-Deck machen will. Es macht mir einen Token, das Token macht mir Token, also es macht mir einen Spielstein eben, diesen Goblin-Schaman, diesen 2-2er, und der macht eben Schätze, wenn er angreift. Das heißt, ich habe schon mal nur beim Angriff schon einen Schatz, was ja für mich auch an der Stelle auch Ramp bedeuten kann. Dann kann ich Karten cyclen aus meiner Hand. Also wenn ich Karten habe auf der Hand, die ich nicht brauche, könnte ich die abwerfen, nachziehen. Und es kopiert mir sogar noch eigene Kreaturen als Spielsteine, die ich dann mit Brudiglatt wieder komplett kopieren kann. Also die Karte ist quasi, da steht Brudiglatt drauf. Brudiglatt Support, nicht Kikijiki-Spiegelung, sondern Brudiglatt Support. Genau, und die Karte war eben zum Pre-Release bei 10 Cent. Und ich habe sie halt gezogen beim Pre-Release und später dann noch in eine Draft-Booster-Box und habe gedacht, ja, das passt dann schon für mich. Ich wollte sie ja zum Spielen haben. Aber die Karte ist jetzt aktuell 20 Euro wert und sie ist zu Recht so teuer, weil sie einfach extrem gut ist, aus den genannten Gründen. Und ich wäre darauf nicht gekommen, hätte ich mir die Karten nicht vorher angeschaut. Ich hätte irgendwann gemerkt, die Karte würde ich gerne spielen, aber jetzt kostet sie halt schon 10 Euro, vielleicht zum damaligen Zeitpunkt. Weiß ich gar nicht, ob ich die kaufen möchte. Sonst hätte ich sie mir vorbestellt, wenn ich die Karte nicht gezogen hätte. Aber ja, man weiß es halt nicht vorher. Also das ist so ein bisschen, wie ich es analysiere. Ich gehe meine Decks durch und schaue, ob ich irgendwo eine Karte ersetzen würde mit dieser neuen Karte. Und wenn sie wirklich meiner Ansicht nach viel besser ist, versuche ich zu prüfen, ja, was kostet denn die andere Karte? Kann das sein, dass die ähnlich teuer wird? Wenn ich sie als viel besser erachte dann, und die andere war schon teuer, dann ja, bestelle ich sie mir lieber vor. Genau. Dann gibt es aber noch die Möglichkeit von Reprints, also quasi Karten, die nachgedruckt werden. Genau. Wann ist dann der beste Zeitpunkt? Aber beziehungsweise gehen wir erstmal kurz drauf ein. In einem Standard-Set zum Beispiel kann man ja auch, werden auch oft Karten reprintet, sage ich mal. Standard-Sets sind Print-to-Demand. Das heißt quasi, wenn mehr Nachfrage nach einem Standard-Set ist, wird einfach die Druckauflage erhöht, also nochmal nachgedruckt. Und das heißt quasi, das Angebot ist sehr, sehr groß. Und man darf auch nicht vergessen, dass Standard-Sets häufig bei Friday Night Magic gedraftet werden. Das heißt, oftmals in den lokalen Spielläden jeden Freitag oder vielleicht auch noch öfter. Und Reprints können noch mal günstiger werden, da die Nachfrage bei neuen Sets meistens eher Richtung den Karten tendiert, also jetzt beispielsweise bei Standard-Sets, die neu sind und nicht die Karten, die es schon gibt. Bestes Beispiel hier ist zum Beispiel Liliana of the Veil. Ich kenne das eigentlich eher als über 50-Euro-Karte. Und ich meine, der letzte Reprint war in Ultimate Masters. Vor dem letzten Reprint, der jetzt letztes Jahr war, in Dominaria United. Also, und jetzt kostet die Karte noch 23 Euro. Nochmal zur Erinnerung, Liliana mit Schleier kostet 1 und 2 schwarz, hat 3 Loyalitätsmarken, ist ein legendärer Planeswalker Liliana und hat eine plus eine Loyalitätsmarke. Jeder Spieler wirft eine Karte ab. Minus 2 Loyalitätsmarken. Ein Spieler deiner Wahl opfert eine Kreatur. Und minus 6 Loyalitätsmarken. Teile alle bleibenden Karten, die ein Spieler deiner Wahl kontrolliert, auf 2 Haufen auf. Und jener Spieler bestimmt einen Haufen und opfert alle bleibenden Karten darin. Die Karte ist jetzt wirklich vom Preis sehr gut runtergegangen. Ich meine, es konkurriert eben mit 9 sehr starken Karten. Dann gibt es auch die Möglichkeit, dass es in Premium-Sets drin ist, also jetzt beispielsweise in Premium-Draft-Sets. Und diese sind in der Regel nicht Print-to-Demand. Das heißt quasi, es gibt eine Druckauflage, in der Regel, von dem, was man weiß. Und die werden auf den Markt geworfen und danach kommt dann auch nichts mehr nach. Das heißt, die sind aber auch in der Regel teurer als Standard-Sets, kosten dementsprechend deutlich mehr jetzt. Wenn man zum Beispiel von Double Masters 2022 ausgeht, kostet eine Draft-Booster-Box aktuell 240 Euro, wohingegen Standard-Sets, also Draft-Boxen von Standard-Sets so um die 100 Euro kosten. Nächster Punkt ist natürlich auch, wie groß ist die Druckauflage? Beispielsweise bei Modern Horizons 2 gab es richtig, richtig viele Nachdrucks auf jeden Fall, weil das Set ist dermaßen gut gewesen. Es sollte, oder ich meine, es ist eines der besten, wenn nicht das beste, verkaufteste, bestverkaufteste, bestverkaufte, bestverkaufte, das war's. Bestverkaufte, ja, Magic Set überhaupt gewesen ist. Dann noch wichtig ist, wie liquide ist der letzte Reprint? Also das heißt, damit meine ich, wie viele können dafür überhaupt von Umlauf sein? Weil wenn man die Jahre zurückgeht, desto geringer waren die Druckauflagen. Also jetzt zum Beispiel ein Set von hat von jetzt ganz übertrieben von Alpha gibt es natürlich viel, 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 viel weniger Karten als jetzt von einem aktuellen Standard-Set. Und die nächste Frage ist, wenn das ein Reprint kommt in dem Premium-Set, ob es der erste Reprint ist. Also wenn jetzt, wir haben das gesehen in Double Masters 2022, da wurde Imperial Seal reprintet und vorher die vorige Version war halt die einzige oder zumindest die einzig relevante Druckauflage und da gab es, die Karte war bei 900 € so oder noch teurer, 1.300 €. Und jetzt mit dem letzten Reprint kann man die Karte für um die 70 € bekommen. Also es hängt immer davon ab, also ist es der erste Reprint oder nicht? Ja, und dann gibt es noch einen Punkt, wie lange ist der letzte Reprint her? Genau, wie ich es gerade eben gemeint habe, wenn jetzt ein Reprint schon 25 Jahre her ist und die Druckauflage von dem Set, wo die Karte drin war, sehr gering war, ja, dann kann man davon ausgehen, dass der Preis extrem stark fallen wird. Und dann gibt es noch einen letzten Bereich, den habe ich jetzt mal genannt, Nicht-Zufallprodukt. Weiß nicht, ob das Sinn macht. Also einfach vorgebaute Karten in einem Set, also entweder im Commander Deck oder es gibt sowas wie Commander Collection Green oder eben auch Secret Lair Drops, die man sich bei Wizards of the Coast direkt bestellen kann. Aber man muss davon ausgehen, ja, die Karten werden einem gewissen Preis aufgedrückt, indem man das Produkt halt bepreist, weil man weiß, was drin ist. So, mein Fazit zu der ganzen Geschichte. Es kommt immer darauf an. Also es ist meine persönliche Einschätzung, es ist keine Kaufempfehlung oder irgendwie eine Beratung, wie man es machen sollte, sondern mein Fazit dazu ist, bei Reprints, also jetzt im Schnitt gesehen, würde ich um die ein bis zwei Nicht-Reprint-Set-Releases warten. Das heißt, wenn jetzt heute Dominaria Remastered rauskommt, würde ich wahrscheinlich die Karten, die ich spielen möchte, im nächsten oder übernächsten Nicht-Reprint-Set erst kaufen. Ich glaube, jetzt, also wahrscheinlich zu Phyrexia All Will Be One würde ich es noch nicht kaufen unbedingt. Wenn ich Karten davon spielen will, sondern ich würde wahrscheinlich warten bis March of the Machine oder March of the Machine Aftermath, wenn ich Karten zum günstigsten Zeitpunkt kaufen will. Wobei das natürlich auch eine Glückssache ist. Bei neuen Karten muss man sehr, sehr gut abwägen. Ja, sich die neuesten Spoiler genau anschauen und ja, für seine eigenen Decks evaluieren, was der beste Preis sein kann. Und bei günstigen Vorbestellerpreisen, also wenn man jetzt sagt, ich habe eine Karte, die will ich auf jeden Fall spielen und eine Karte kostet dann 20 Cent, dann ist natürlich das Risiko, dass man danach halt eben, wenn die Karte danach 5 Cent wert ist, dann ja, was habe ich verloren? Wenn ich vier Karten kaufe, dann habe ich halt eben 60 Cent verloren oder was. Interessiert keinen. Aber wenn ich jetzt eine Karte vorbestelle, die richtig teuer ist, richtig teuer ist, die richtig teuer ist im Vorbestellerpreis und ja, danach geht der Preis extrem runter, dann ärgert man sich einfach nur. Deswegen würde ich da auch abwarten, es sei denn, ich habe eine Risikominimierung dadurch, dass der Preis schon relativ günstig ist beim Vorbestellen. Letzte Ausnahmepunkt, den ich noch sehen würde, ist bei Secret Lair Drops. Da muss man immer im Kopf behalten, wenn ein Release-Datum steht, zumindest war es bei mir bisher immer so gewesen, heißt das noch nicht, dass es wirklich dann auch schon beim Kunden angekommen ist. Das heißt, bei mir ist es immer so gewesen, dass wenn das Geld abgebucht worden ist, also für das Secret Lair wurde bezahlt und ich meine, damit ist das auch released worden, dauert es ungefähr 4 Wochen bis zum Versand. Der Versand kommt aus Frankreich. Und dann darf man davon ausgehen, dass natürlich viele Leute auf ihre Produkte warten. Sagen wir mal, 6 Wochen nach Release haben alle ihre Karten erhalten, alle Secret Lair Drops. Und dann kann man immer noch mal ein Set Release warten, bis man sich die Karten holt. Es sei denn, es sind wirklich die spielstarken Karten. Aber das muss man halt einfach beobachten, genau. Ja, das ist so mein Fazit. Also in der Regel lieber ein bisschen warten und nicht direkt nach dem Reprint die Karte kaufen. Oder bei neuen Karten entweder sich das Risiko minimieren, indem ich die Karten nur vorbestelle, die relativ günstig sind, also wo man kein großes Risiko hat. Ja, oder man bestellt es einfach trotzdem, wenn man Bock drauf hat. Jetzt würde mich interessieren, welche Daumenregel verfolgt ihr eigentlich beim Kauf von Magic-Karten? Habt ihr da eine Regel, ihr kauft die Karten erst nach 3 Monaten oder sagt ihr, ich will die Karten sofort spielen, ich will die im Turnier im nächsten nutzen und bestellt sie vielleicht sogar vor? Das würde mich sehr interessieren. Wenn euch dieser Podcast-Folge gefallen hat oder das YouTube-Video dazu, dann lasst doch gerne ein Follow auf den Podcast-Netzwerken, wo ihr den Mannanzug folgt oder hört. Oder lasst ein Abonnement beim YouTube-Kanal da und klickt die Glocke, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Ansonsten wünsche ich euch noch ein wunderschönes Wochenende und viel Spaß beim Commander-Spielen.